Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal, sag ich mal, sind wir am Puls der Zeit, denn zu Gast war und ist Friedemann Almenröder, der jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einer Woche sein Spiel, sein neuestes, veröffentlicht hat. Er ist Indie-Entwickler aus Berlin und sein Spiel nennt sich Summer House. So, Summer House ist ein, ich sag mal, cozy Game, ein gemütliches Spiel und wortwörtlich auch ein Minispiel. Es ist ein kleindimensioniertes Spiel, in dem es eigentlich gar nicht so viel zu tun gibt. Es gibt eine zentrale Spielmechanik, die wird dann aber in aller Breite und Tiefe ausgewalzt, und zwar das Zusammenbasteln von Häuschen. Oder allem anderen, was man so möchte. Muss ich das so vorstellen, man hat in diesem Spiel, man guckt von der Seite drauf, Seitenperspektive, wie bei einem Adventure zum Beispiel, man hat vier unterschiedliche Schauplätze, Berge, Täler, Wälder und so weiter und kann dann völlig ohne Ziel und Zwang einfach aus dem Baukasten, der von Anfang an auch freigeschaltet ist, Häuschen bauen. Man kann geometrische Strukturen ineinander schieben, man kann Däumchen platzieren. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Draußen ist gerade das schlimmste Gewitter Hamburgs der letzten Monate und ein Hund hat gerade ganz erbärmlich gebellt. Ich guck mal kurz raus. Nee, es ist alles gut. Leute, beruhigt euch, der Hund ist in Ordnung. Er ist nur, glaube ich, durch eine große Pfütze gerannt und hat sich genässt. Aber er hat es geschafft. Entschuldigt, ich war abgelenkt, aber das ist hier gerade spektakulär, was gerade in dieser Stadt abgeht. Naja, wettertechnisch. Jedenfalls, also. Ein Spiel, das als Kernidee hat, wirklich so wie früher bei Playmobil oder Lego, Strukturen ineinander zu stecken und schöne gemütliche Häuschen oder was auch immer zu bauen. Und das war's. Es gibt keine Punkte, es gibt keine Quests, es gibt keine Skilltrees, es gibt keine Headshots oder so ein Kram. Nö, man bastelt einfach ein bisschen vor sich hin, bis man sagt, vielen Dank, das war's, gute Nacht. Das Spiel erschien am 8. März diesen Jahres und kommt wahnsinnig gut an. Das war das erstmal, was ich von außen sehen konnte. Äußerst positiv steht bei Steam 583 Reviews und im Gespräch selbst und in der Folgenbeschreibung auch schon, wenn ihr es aufmerksam gelesen habt, stellt sich dann heraus, das Spiel ist auch hinter den Kulissen sehr, sehr erfolgreich, was die Verkaufszahlen angeht. Und deswegen war es so spannend, Friedemann einzuladen und mit ihm mal drüber zu sprechen, na, wie ist denn dieses Spiel überhaupt entstanden, was soll denn all das und wie erklärt er sich, dass das Ding so gut ankommt. Wir sprechen also über Cozy Games als Phänomen, als Nische. Wir sprechen über seinen Weg durch die Spielebranche. Der war also wendungsreich und interessant, kann ich jetzt schon vorweggeben. Und ja, dann landen wir so ein bisschen in der Detailanalyse von Summer House, lassen das aber gar nicht zu weit kommen. Und an der Stelle kann ich darauf hinweisen, ich habe mir schon gedacht, ey Friedemann, da steckt so viel drin in diesem Spiel, das ja von außen scheinbar so klein erscheint. Lass uns doch mal einen extra Podcast noch dazu aufnehmen. Und genau das werden wir auch tun. Wir werden nochmal zusammenkommen im Format OrkiCool bespricht. Das ist das große Review- und Kritikformat von OrkiCool. Und werden da nochmal in aller Genauigkeit über Summer House sprechen und was dieses Spiel eigentlich zum Cozy Game macht. Und wie man hinter den Kulissen eigentlich sicherstellt, dass so ein Spiel also auch seine Zielgruppe findet. Weil Konkurrenz gibt es ja zuhauf. Diesen Podcast dann, OrkiCool bespricht Summer House, der wird zur Verfügung stehen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Ist eines der vielen Formate aus dem Steady-Angebot von OrkiCool. Hier der kleine Hinweis, wer dazu stoßen will, einfach ab in die Folgenbeschreibung und da findet ihr einen Link zur Steady-Seite. Da könnt ihr euch dann anmelden. Jawohl. Außerdem noch ein Hinweis für den Genuss dieser Folge. Direkt zu Beginn, ich will es noch nicht verraten, aber zu Beginn unseres Gesprächs kommt es zu einer Szene, in der Kapitelbilder durchaus relevant sein werden und ich experimentiere damit jetzt in dieser Folge mal, wenn ich es in der Folge anspreche, guckt gerne mal auf eure Devices, auf euer Handy oder was auch immer und schaut mal, ob es geklappt hat, ob da irgendwas passiert. Wenn ich es verkackt habe, dann wird da nichts passieren, dann tut es mir leid, aber wenn alles geklappt hat, dann könnt ihr da, ich sag mal, ein kleines Bildchen sehen. Und das könnt ihr euch zum Genuss auch gerne ansehen, während wir dann weitersprechen. Jawohl. Gut, ich glaube, oder? Haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Damit würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Friedemann Almenröder und mir. Ich hoffe, dass die Bauarbeiter, ihr habt da draußen schon wieder einen Steinrollen gehört, aber ich glaube, die machen heute nichts mehr. Die sind auch schon seit Anfang der Woche jetzt durch dann offenbar. Da haben wir Glück gehabt. Nochmal danke auch für die Flexibilität in der Planung.
Ja, danke dir auch. Mich hat's da, ich habe hier so eine Dengue-Fieber-Impfung mir geholt beim Tropeninstitut und bin komplett abgeknickt.
Ach du liebe, aber geht's dir jetzt wieder besser? Können wir das machen?
Ja, ja, total, absolut. Ich bin noch so ein ganz bisschen, ich weiß nicht, ob man es meiner Stimme anhört, wenn man mich nicht kennt, aber ich bin so ein ganz, ganz bisschen, was ist da noch, aber bin wieder fit.
Ich finde, dieses Raue in der Stimme hat ja auch was von Welterfahrung. Ich finde, ich stelle mir das dann direkt so vor, also ich assoziiere damit viel Lebenserfahrung, schon viele Dinge erlebt und durchgemacht.
Viele Impfungen also das, in vielen tropischen Ländern.
Das zahlt nur auf deine Kompetenz, auf die gefühlte noch oben drauf, für ja, mich perfekt. Zumindest. Ich finde es angenehm, trotzdem gute Besserung.
Danke.
Apropos gut, also ich muss mal so anfangen. Ich nehme einfach mal an, du fühlst dich ausgesprochen gut, weil jetzt zum Zeitpunkt, wo wir uns unterhalten, es ist noch nicht lange her, ein Wöchelchen etwa, dass dein Spiel Summer House erschienen ist. Und ich frage erstmal die ganz große Frage, wie geht's dir denn damit? Also wie fühlt es sich an? Was geht gerade in dir vor?
Ja, ich bin tatsächlich wahnsinnig glücklich. Also du hast recht, mir geht's sehr, sehr gut damit. Es ist jetzt genau eine Woche raus. Ich glaube, wir werden fast auf die Stunde genau den Moment, als es letzten Freitag rausgekommen ist. Um 4 Uhr haben wir es letzten Freitag live geschaltet.
Boah.
Also wirklich genau 7 Tage jetzt und ich bin wahnsinnig froh. Ich habe sehr, sehr lange schon versucht, solo ein Projekt zu machen. Habe da irgendwann auch mal so um 2020 rum eine 2-Jahres-Phase lang das intensiv probiert und bin daran krachend gescheitert tatsächlich. Von daher, dass das jetzt geklappt hat und dass das Spiel auch funktioniert und dass Leute das Spiel mögen und dass es sich im Moment auch wirklich, also auf eine Art verkauft, von der ich niemals damit gerechnet hätte, dass so viele Leute dieses Spiel sich runterladen, ist wirklich ein tatsächlich riesiger Moment für mich. Bin super, super glücklich damit.
Wir können, bevor wir über dieses Spiel und alles weitere drumherum sprechen, mal hier ein kleines besonderes Segment einschieben. Ich habe dir schon vorgewarnt, du weißt ja nicht genau, was passieren wird, aber ich habe da was Kleines vorbereitet und zwar, ich muss noch mal gucken, dass das jetzt hier auch wirklich funktioniert. Mein Gott, was ich hier alles für Laster auf mich nehme. Pass auf, und jetzt, ich schicke dir jetzt einen Link und der wird dich führen in einen Google Drive Ordner. Und in diesem Google Drive Ordner findest du, ich guck noch mal, 4 Screenshots von dem Bauprojekt, das ich momentan in Summer House betreibe.
Und yes.
Weil ich habe nämlich gesehen auf Twitter, dass du, ne, also überhaupt sozialen Netzwerken, dass du da ganz glücklich kommentierst, was die Leute dir so schicken an Sachen.
Das ist so schön. Ohne Mist, ist jetzt wieder der perfekte Moment. Einfach, ich bin so glücklich, dass dieses Spiel, es ist so schön, was ein kreatives Spiel gemacht zu haben, wo Leute selber kleine Sachen machen und die mit einem teilen können und ganz, ganz viel Zeug in diesem Spiel entsteht, was ich niemals mir vorgestellt habe. Diese Mauern und dieser geile Tempel, den du da gerade zusammenbaust.
Ich muss das mal kurz den Leuten beschreiben. Also bin mir nicht sicher, ob das mit den Kapitelbildern hier funktioniert wird. Deswegen ganz kurz nur zur Beschreibung. Also ich habe ja hier diesen doofen Archäologie-Hintergrund, doof deswegen, weil ich kann mich davon auch einfach nicht lösen. Und das allererste, was ich machen wollte in diesem Spiel, war so eine riesen Tempelanlage zu bauen. Und dann habe ich da, also was man sieht auf den Bildern, ist quasi noch eine Baustelle in Arbeit, einen großen, großen Treppenaufgang, wirklich pompös, denkt da draußen an Akropolis in Athen, wirklich weit ausufernde Marmortreppen, dann läuft man durch so eine Art Säulenallee, überdacht auch, so sieht alles sehr antik aus, bewegt sich dann über eine große Brücke und kommt dann bei einer momentan noch Ruine an. Und diese Ruine soll später mal zu einer Art Kathedrale werden, weil ich dann, als ich es im Stream übrigens bei dem OKCOOL Twitch-Kanal gebaut habe, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, mir die Idee kam, boah, ich könnte auch wirklich so eine Dark Souls Level-Arena draus machen, weil das sieht jetzt schon alles so beeindruckend aus und gigantisch und wow, was ist hier alles los? Und das ist momentan, an dem ich gearbeitet habe. Und jetzt, ne, also möchte ich gerne von dir hören, was geht in dir vor, wenn du sowas siehst? Also, ne, wenn Leute wie ich dann dir schicken, was sie da gerade so bauen.
Boah, du kannst dir echt nicht vorstellen, ich freue mich wirklich unfassbar darüber. Das ist so, so schön. Und das ist vor allem auch, als Entwickler hast du ja, wenn du so ein Spiel machst und das, also jetzt bei Summer House, ist ja, um den Leuten ganz kurz so einen Mini-Mini-Eindruck zu geben, was für ein Spiel ist. Es ist so ein modulares Bauspiel. Man hat ganz viele kleine Bausteine, aus denen man Häuser zusammenklicken kann. Und als ich diese ganzen Bausteine gemacht habe, habe ich mir natürlich immer vorgestellt, wie man die benutzt und habe die normalerweise als Teil von einem kleinen Haus modelliert und mir vorgestellt, ah ja, okay, das ist hier das, was man quasi als Seitenabschlussstein für eine Wand benutzen kann und so. Und wie du diese ganzen Steine eingesetzt hast, ist ja mega, mega viel, was ich nie gedacht hätte, dass man diese Steine so benutzen kann. Und die sehen mega cool aus. Und das ist die ganze Zeit schon so. Leute bauen Sachen, von denen ich nicht mal annähernd gedacht hätte, dass sie möglich sind, mit diesem Spiel zu bauen. Das finde ich eigentlich das Schönste, dass Leute das Spiel die ganze Zeit komplett anders benutzen, als ich gedacht hätte. Keine Ahnung, diese zum Beispiel diese Säulen, alle benutzen die als Säulen. Ich dachte, das sind so Abschlusssteine für eine Wand.
Oh.
Lerne ich wirklich gerade von der Spieler-Community, dass es natürlich Säulen sind. Und die machen viel, viel mehr Sinn als Säulen und sehen auch total cool aus. Aber ich habe die nie so geplant.
Ich bin da auch ganz fasziniert davor gesessen in diesem Stream, weil ich wusste ja schon, ne, ich habe es ja hier auch in der Anmoderation zu diesem Gespräch hier schon ein bisschen erzählt, wie man sich das Spiel vorstellen muss. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so angespannt und konzentriert dieses Ding bauen werde, weil in meinem Kopf, ja, also auf die Gute, bei meinem Kopf war das so, genau wie du es auch beschrieben hast, es ist ein Baukasten und man wühlt dann da so ein bisschen rum, was gibt's denn so für Versatzstücke, packt die aneinander, so ein bisschen wie früher Playmobil spielen oder Lego sogar, und dann baut man sich was Schönes, Kleines. Darauf hatte ich auch Lust, alles in Ordnung. Und dann aber stellte ich eben fest, und da muss ich dich gleich mal fragen, so eine kleine Detailfrage, mich interessiert es viel zu sehr, um es nicht zu fragen, dann stellte ich fest, man kann ja jeden Gegenstand auch ineinander schieben. Mhm. Und so stand ich dann zum Beispiel in diesem Stream, als ich das gespielt habe mit Publikum, vor der Frage, alles klar, wie mache ich eigentlich hier eine Treppe? Weil eine Treppe per se, wie ich sie mir vorstelle, gibt es gar nicht in diesem Baukasten. Mhm. Und dann habe ich überlegt, alles klar, wenn ich quasi Fundamente ineinander schiebe und die Höhe der Fundamente nach und nach unten setze, dann entsteht ja ein Treppenaufgang, zumindest aus dieser Seitenperspektive. Und dann war ich damit so zufrieden und habe dann wirklich Abstände abgezählt in Pixeln und war da so konzentriert dabei, cool, und es hat so einen Spaß gemacht. Und da muss ich mal kurz diese Detailfrage stellen. War das dieser Gedanke dahinter, dass du eben gesagt hast, nee, das ist eben nicht so, dass die Elemente aneinander klatschen und dann sind die so unverrückbar, sondern da war eine Idee dahinter zu sagen, man kann alles ineinander schieben?
Ja, weißt du, was total lustig ist? Ich bin voll froh, dass du sogar die Frage stellst. Ich wollte nämlich genau da gleich drauf einsteigen, ja, weil mir das an dieser Art, wie du gebaut hast, sofort aufgefallen ist. Und das ist was ganz, ganz vielen Leuten so geht, die das Spiel jetzt gerade spielen. Ich hatte tatsächlich ursprünglich der Prototyp, den ich gemacht habe, und dann auch locker so die ersten 3-4 Monate, die ich an dem Spiel gearbeitet habe, gab es ein super elaborates System, was festlegen sollte, dass man Steine nur auf eine sinnvolle Art miteinander kombinieren kann. Nichts kann ineinander rein. Und es war sogar noch viel, viel elaborat. Also ein Dach kann nur oben auf einer Wand drauf sein und ein Fenster kann nur an einer sinnvollen Stelle und nicht mit einem anderen Fenster überlappend angebracht werden und so. Und es gab wirklich so ein ganz, ganz rigides und auch sehr aufwendig programmiertes System, was festgestellt hat, ob Steine da sein dürfen oder nicht. Und einem dementsprechend erlaubt haben, den Stein da zu platzieren oder nicht. Also es war am Anfang wirklich wie so ein Lego-Stecksystem,
ja,
wo man ja auch keine Steine ineinander reinmachen kann. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so mit Freunden ein bisschen den Testbild rauszuschicken und denen das mal zu geben und die ein bisschen damit rumspielen zu lassen. Und selber auch nach 3 Monaten dann immer mal so versucht, einen Schritt zurückzugehen und ein bisschen damit rumzuspielen. Und irgendwann habe ich einfach testweise dieses System mal ausgemacht, ohne da überhaupt jetzt eine Design-Intention hinter zu haben. Einfach um mal zu probieren, was passiert eigentlich, wenn man dieses System ausmacht. Und es war sofort so viel cooler, weil du plötzlich einfach so eine, es war natürlich ein schmerzhafter Moment, weil ich unfassbar viel Zeit in dieses System reingesteckt habe. Und dann gemerkt habe, ja krass, das macht definitiv das Spiel nicht besser. Und dann haben mich mehrere Leute, also Thomas, mit dem ich Pizzaposten zusammen gemacht habe, mit dem ich mir das Büro geteilt habe, jetzt die meiste Zeit, während ich an dem Spiel gearbeitet habe, hat mich hart in die Richtung gelobbyt und gesagt, was willst du denn damit erreichen, Leuten zu verbieten, Steine auf eine bestimmte Art zu platzieren? Mhm. Was für einen Vorteil schaffst du denn damit in dem Spiel? Und hat er natürlich absolut recht. Und ich finde, was ich total spannend finde, was es jetzt in dem Spiel macht, weil es ja eigentlich ist eigentlich so ein Sandbox-Spiel. Es gibt quasi kein Ziel bei Summer House. Ja. Man kann so ein bisschen, es gibt so Steine zu anlocken, aber eigentlich gibt es keine Win- oder Lose-Komponente. Aber was ich schon von ganz, ganz vielen Leuten gehört habe, ist, dass es trotzdem total eine Skill-Komponente gibt. Ja. Weil man eben so Sachen wie diese Treppe, die du da jetzt gefunden hast, man entdeckt für sich so bestimmte Baumethoden und kann dann anfangen, die zu inkorporieren in seine Häuser, die man baut. Und ich habe schon von Leuten Nachrichten bekommen, die so gesagt haben, boah, ja, jetzt so bei meinem 10. Haus merke ich langsam, wie meine Bildstrategie besser wird. Und ich habe, das ist voll belohnend, so zu merken, dass meine Builds cooler werden. Ich traue mich jetzt langsam, die zu teilen auf Twitter. Das ist voll, voll schön. Ich finde, es so eine coole Dynamik, die sich da entwickelt. Die ich auch wirklich, muss ich ganz ehrlich zugeben, überhaupt nicht aktiv da rein designt habe, sondern die einfach entstanden ist.
oh, das ist ein schöner Moment, um mal wieder auf so eine höher, größere Ebene zurückzukehren. Und alle Leute da draußen übrigens, die jetzt das hier sehr interessant finden und fanden, wir planen gemeinsam noch eine Folge aufzunehmen, einen eigenen Podcast im Rahmen des Formats Okay Cool bespricht. Das ist so eine Art, ja, Besprechungs- und Review-Format, wo wir eben hier bei Okay Cool näher auf Spiele draufschauen, dass sich eben drehen wird um Summerhouse. Und da werden wir nochmal über all das im Detail sprechen. Hier für dieses Gespräch würde ich vorschlagen, gehen wir wieder eine kleine Ebene nach oben. Und das zwar würde mich wahnsinnig interessieren, du hast schon angerissen, wir kommen gleich nochmal zur Reaktion auf Summerhouse und wie die Leute damit so umgegangen sind und auch das Feedback der Menschen. Aber einen Schritt davor, du hast ja was ganz Spannendes gesagt, du hattest schon mal in der Vergangenheit geplant und dir auch gewünscht, schon mal so ein Solo-Projekt umzusetzen und du hast selber gesagt, das ist krachend gescheitert. Kannst du uns mal zurückführen in diese Zeit, wo und wann sind wir da und was ist da passiert?
Ich versuche es gerade genau drauf. Ich glaube, das war so von 2019 bis 2021. Ich würde sagen, es waren ungefähr 2 Jahre. Das war so bis in Covid rein. Und war so ein bisschen im Anschluss an, wir hatten gerade mit Grizzly Games, mit der Firma, die ich im Studium mitgegründet habe, hatten wir Islanders veröffentlicht und waren fertig mit allem, was mit Islanders zu tun hatte. Und dann ist bei mir so der Wunsch entstanden, boah, ich will versuchen rauszufinden, was ist meine Solo-Stimme, was ist so, wie so ein Berufsmusiker, der dann plötzlich denkt, boah, ich muss jetzt ohne die Band, ich muss jetzt mal mein Solo-Album hier, ohne kreative Kompromisse, ja, der echte Friedemann, der nicht so verwässert ist durch die Teamarbeit, was natürlich kompletter Quatsch ist, rückblickend. Aber das war so damals, war so die Dynamik in meinem Kopf, dass ich so dachte, boah, ich will jetzt mal echt nur meine Stimme hier machen. Und habe mich dann da reingestürzt und habe auch wahnsinnig viele Ansprüche auf mich geladen in dieser Zeit, weil ich natürlich irgendwie, keine Ahnung, wenn man so Spiele macht und dann, ich hatte vor Islanders, hatten wir schon Superflight zusammen gemacht und während diesen ganzen Projekten häufen sich ja immer auch irgendwelche Ideen an von, was man noch alles gerne machen würde, was man jetzt vielleicht in dem Projekt nicht umsetzen konnte, was man, ja, ganz viel so Idealismus hatte sich da bei mir, glaube ich, angestaut von, was Spiele alles sein könnten und was ich gerne mit diesem Medium machen würde. Und dann habe ich sehr, sehr lange einfach versucht, überhaupt ein Projekt zu finden, was sich anfühlt, als kann es diesen Ansprüchen gerecht werden. Und habe sehr lange viele kleine Prototypen gebaut. Ich habe diesen Cursed Folder auf meiner Festplatte mit wirklich sowas wie, also ungelogen, das sind irgendwo zwischen 50 und 100 spielbaren Prototypen. Vielleicht sogar mehr, ohne Mist. Also so wahnsinnig viel kleine Anfänge gemacht. Und dann immer nach 1 bis 2 Wochen entschieden, bah, nee, das ist es nicht, das ist irgendwie nicht, das wird dem nicht gerecht, was ich hier eigentlich machen will, das ist nicht, keine Ahnung, entweder nicht künstlerisch genug oder es hat nicht genug Massenappeal, da sollte ja dann auch alles zusammenkommen. Ja, und dann habe ich einfach sehr, sehr lang zwischen verschiedenen Projektideen hin und her gehüpft, die, von denen ich alle das Gefühl hatte, dass sie nicht so richtig das sind, was ich da eigentlich machen will. Und habe dabei so ein bisschen aus den Augen verloren, dass ich einerseits gerade das Gegenteil davon mache, ein Spiel zu entwickeln, weil Spiele entwickeln natürlich einfach sehr, sehr viel damit zu tun hat und eine der größten Herausforderungen bei Spiele entwickeln auch ist, ein Spiel fertig zu machen und nicht unbedingt die eine geniale Idee zu finden. Und gleichzeitig habe ich mich, glaube ich, auch von meiner psychischen Gesundheit an einen Punkt gebracht, wo, den ich gar nicht so richtig gespürt habe zu der Zeit, Entschuldigung, wo ich, ja, ich weiß nicht, ob man das Burnout nennen würde, aber wo ich einfach nicht mehr auf eine gesunde Art mit meiner eigenen Kreativität und mit der Art, wie ich gearbeitet habe, in Kontakt stand. Sondern ich habe sehr viel gearbeitet, aber auch sehr erratisch und irgendwie sehr unstrukturiert. Ja, und das ist im Ende krachend gescheitert, ist es, weil ich dann am Schluss einfach wirklich an so einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, boah, ich schafft es fast nicht mehr, mich an den Schreibtisch zu setzen, weil ich so eine verkrampfte, ängstliche Haltung zu diesem Projekt inzwischen entwickelt habe. Und ich muss es jetzt abbrechen.
Und wie nah oder weit entfernt war dieses Projekt von dem Summerhouse, wie wir es heute jetzt vor uns sehen?
Unendlich weit entfernt. Es hat gar nichts mit Summerhouse zu tun. Es waren wirklich 100 Prototypen in komplett andere Richtungen. Von,
oh wow,
du baust irgendwie eine kleine Farm. Ich hatte irgendwann mal ein Ding, was relativ weit war, wo man so eine, da hattest du so den Top-Down-View auf so ein Farm-Game, so ein klassisches. Aber du wirst aus dem Wald von Hühnern angegriffen, weil du so ein unethischer Genfarmer warst und irgendwie deine Hühner scheiße behandelt hast und die sind in den Wald abgehauen und dann war das so ein Defense-Game. Das ist quasi so eine Hommage an, ich weiß nicht, kennst du noch die alten Moorhuhn-Spiele?
Ja klar, na klar. Ja.
Weil die so mein erster Kontaktpunkt zu Games waren. Und es war quasi so eine moderne Roguelike-Adaption von Morhun. Bis hin zu irgendwelchen storylastigen Atmosphäre-Experimenten, echt alles Mögliche. Aber nichts davon war Summer House tatsächlich.
Spannend. War das damals in der Zeit übrigens, du hast so diesen Zeitraum gerade 2019, 2021 genannt, in dem du dich auf dieses Abenteuer da begeben hast, warst du da auch so ein bisschen, ich weiß nicht, beeinflusst, beeindruckt, wie man es nennen will, von den Abenteuern deines Grizzly Games Kollegen Paul Schnepp, weil der war hier auch schon einige Male zu hören und wenn man die Timelines übereinander legt, der hat in dieser Zeit ja The Ramp entwickelt und veröffentlicht, minimalistische, ein Skateboarder fährt eine Halfpipe hoch und runter spielen, was ja tatsächlich auch sehr erfolgreich war, hat das auch so ein bisschen mit reingespielen?
Also tatsächlich war damals der Ausgangspunkt, dass ich, glaube ich, mehr ein Solo-Projekt machen wollte am Anfang, was mich damals natürlich total gewurmt hat, weil ich war so, der gesagt hat, boah, ich will jetzt hier, ich will ein Solo-Projekt machen und Paul und Jonas hatten, also Jonas hatte ja zu der Zeit auch sein Solo-Ding nebenbei am Laufen, Will You Snail, was auch sehr, sehr gut gelaufen ist. Und im Endeffekt ist das Lustige, dass die beiden waren so, ja, keine Ahnung, wir können Solo-Sachen machen, aber wir hätten eigentlich auch Bock, mit Grizzly Games weiterzuarbeiten. Und ich war so, nee, Leute, ich will irgendwie erkunden, was meine künstlerische Identität alleine auch ist. Und lustigerweise haben die beiden dann großartige Solo-Projekte hingelegt und ich habe mich in ein tiefes, kreatives Loch reingearbeitet.
Oh je.
habe überhaupt nichts abgeliefert. Und ja, das war natürlich irgendwie auch nicht eine super einfache Emotion damals. Aber zum Glück eine, die irgendwie nie in irgendeiner Form bitter geworden ist, sondern ich war halt traurig darüber, dass es bei mir nicht klappt, aber total froh für Paul, dass es bei ihm klappt und auch immer in sehr engem Kontakt mit ihm gestanden während diesen Projekten und auch jetzt noch und ja.
Und am Ende dieser Phase, also irgendwann dann 2021, wie hast du dich denn dann da wieder rausgelöst aus dieser, ich will unbedingt irgendwie was selber ausprobieren, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich das auf meine journalistische Arbeit übertrage, es fällt, zumindest jetzt in diesem Bereich, den ich da kenne, erfahrungsgemäß sehr schwer, irgendwann mal einzusehen, okay, jetzt in dem Fall Dom, also die Sackgasse hier wird sie auch nicht mehr öffnen, jetzt dreh mal wieder um und beruhig dich mal. Ja. Je länger man das macht, so ein bisschen wie so eine Sunk-Cost-Fallacy, je länger man das macht, desto mehr denkt man sich, nee, also das muss doch jetzt gehen und man wird immer verkrampfter und so weiter. Wie war das denn bei dir? Wie bist du da rausgekommen?
Ja, also da in dem Modus war ich natürlich ultra tief drin, also dieser Sunk-Cost. Ich habe da jetzt seit, keine Ahnung, 2 Jahren und natürlich auch mein ganzes privates Umfeld und meine ganze Familie und Freunde und alle hatten dem ja auch irgendwie zugeguckt und man denkt so, oh, ich muss da jetzt abliefern. Das war, glaube ich, echt so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Einmal war ich wirklich einfach an einem Punkt, wo es nicht mehr so richtig ging, wo ich dann mir auch eine Therapeutin gesucht habe und da sind zeitgleich auch einfach andere Sachen in meinem Leben passiert, wo ich so gemerkt habe, boah, ich muss es jetzt verändern. Das war eine Sache und dann hatte ich zum Glück diesen Geistesblitz, dass ich gemerkt habe, ey, vielleicht ist einfach Solo-Projekt eine totale Quatschidee jetzt gerade. Vielleicht tut mir das überhaupt nicht gut, die ganze Zeit alleine zu sein und ich hatte ja auch ich bin ja nicht aus Grizzly Games rausgegangen, weil ich die Zusammenarbeit nicht mochte, sondern weil ich irgendwelche idealistischen, künstlerischen Ideale in meinem Kopf überhöht hatte. Und dann ist mir so klar geworden, vielleicht ist es einfach total gut, wieder mit jemandem zu arbeiten. Und dann habe ich damals, das war ein super, super schöner Zufall, ich habe dann Thomas Vandenberg, mit dem ich davor einfach schon lange befreundet war, der auch Solo und in Teams irgendwie schon Indie-Projekte gemacht hatte. Ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall, der auch einfach sehr, sehr coole Projekte auch schon gemacht hat. Kingdom war dem sein großes erstes Spiel.
Oh ja.
Und wir waren schon lange befreundet und dann habe ich ihm irgendwann so aus dem Nichts, habe ich gedacht, boah, ich könnte doch einfach mal Thomas fragen, ob er Bock hat, was Kleines anzufangen zusammen. Und dann habe ich ihn angerufen und gefragt, hey, hast du Lust mal zu unterhalten dich, ob wir irgendwie was zusammen machen können? Und der war gerade dabei, wieder nach Berlin zurückzuziehen, weil er gerade für ein paar Jahre in Amsterdam war. Und das hat super gepasst. Der hatte Lust, was zu machen, ist gerade in die Stadt zurückgekommen, in der ich auch gewohnt habe. Und dann haben wir zusammen Pizza-Possum gemacht. Und das war für mich, glaube ich, wirklich einfach so ein Rettungsschirm.
Ja.
Dass es meine Games-Karriere heute noch gibt, dass wir beide gesagt haben, boah, okay, lass uns das machen. Und ja, das hat im Endeffekt alles gelöst. Ich habe, glaube ich, einfach nur jemand anderen gebraucht, der mit mir in diesem Projekt drin ist.
Ich zitiere, Pizza Possum ist ein kurzweiliges und spaßiges Arcade-Erlebnis, bei dem es darum geht, möglichst viel zu essen, ohne dabei erwischt zu werden. In dieser liebevollen Mischung aus Schlemmerei und Schabernack. Einfach toll. Versteckst du dich auf deinem Weg durch das Dorf, alleine oder zu zweit mit einem Freund und nutzt schützende Objekte und Büsche, um den patrouillierenden Wachhunden aus dem Weg zu gehen. Zitat Ende.
Ist ja fantastisch. Was ist dieser Text? Wo kommt der denn her?
Ja, das ist die Steam-Seite. Also, ist ja absolut warum groß. Weißt du denn nicht, woher der Text kommt? Was ist denn da los?
Hast du die deutsche Steam-Seite nicht selbst geschrieben? Ja, da öffnen sich jetzt natürlich die Abgründe der Spieleindustrie.
So.
Dass wir da natürlich nichts mit zu tun haben. Nee, kann ich tatsächlich nicht, diesen Text. Wir haben die englische Store-Page, haben wir auf jeden Fall mit unserem Publisher zusammen formuliert, aber die Übersetzung, die deutsche, machen wir nicht.
Ja.
Geil, schöner Text.
Also wirklich ein schöner Text. Ich finde, da stecken starke Worte drin. Wie gesagt, Schlemmerei und Schabernack. Wie toll ist das denn bitte, ey? Ja, krass. Okay, das war mir gar nicht so klar, dass das dann in diese Zeit reinrollte. Und dann hast du ja auch noch mitgearbeitet in dieser Zeit dann irgendwo herum an Thronefall, oder?
Nee. Mit Thronefall habe ich nichts zu tun.
Okay, alles
das
klar.
Das war quasi die parallele Entwicklung. Da haben wir uns einfach zeitlich so ein bisschen verpasst. Und ich hatte quasi, ich habe als Ausstieg aus meinem Solo-Projekt mich mit Thomas verabredet, dass wir anfangen, Spiele zusammen zu machen. Und wir haben Pizza Possum gemacht. Und dann haben Paul und Jonas angefangen, in Richtung Thronefall zu prototypen. Oh. Aber da war ich dann schon mit Thomas und Pizza Possum Development zugange.
Okay, jetzt begreife ich das. So, und das
ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war es auch andersrum. Vielleicht haben die beiden zuerst angefangen und ich war noch so, nee, ich mache hier mein Solo. Also auf jeden Fall haben wir uns da zeitlich einfach, haben die Anfänge von den Projekten nicht so überlappt, dass wir das zusammen gemacht hätten. Aber ich hatte an Thronefall gar nichts zu tun. Ich war am Anfang noch Gesellschafter von Grizzly Games.
Ja.
Und habe dann aber auch über den Verlauf von Thronefall, weil klar wurde, okay, das ist jetzt ein großes Projekt, was die beiden komplett ohne mich machen, habe ich auch meine Anteile an der Firma verkauft und bin da ausgestiegen. Und bin jetzt offiziell kein Teil mehr von Grizzly Games.
Ist das, wenn ich fragen darf, es ist jetzt so eine große Frage, aber es passt jetzt an dieser Stelle so gut. Ist das, ich muss das andersrum fragen. Ich habe sowas ja noch nie gemacht. Ich war noch nie irgendwo Teilgesellschafter. Ich kenne das halt von diesen Geschichten und von Interviews, die ich führe. Und ich stelle mir das immer als einen wirklich großen Schritt vor. Egal, wie sicher man sich der Entscheidung ist. Es ist ja schon eine große Entscheidung. Und dann wird das auch erstmal so auf Papier und mit Brief und Siegel dann notiert. Und dann ist das auch wirklich, steht das erstmal so im Raum. Fiel dir das schwer oder war das für dich ein logischer Schritt einfach nur?
Ja, ich glaube, tatsächlich beides Das war ein logischer Schritt, den ich auch gar nicht bereue. Also ich bin total glücklich darüber, dass wir das so gemacht haben. Und der fühlt sich auch einfach natürlich an, weil die beiden da jetzt ein neues Kapitel von Grizzly Games aufgeschlagen haben, bei dem es einfach keinen Sinn macht, dass ich da irgendwie noch so ein seltsamer Legacy-Gesellschafter bin, der damit rumhängt. Und andererseits war ich natürlich damals, und ich glaube, wir alle hatten einfach dieses Gefühl dazu, dass wir traurig waren, dass ich da jetzt aussteige, weil wir halt was total Schönes zusammen gebaut haben und super viel schöne Zeit miteinander hatten und gute Freunde sind und dann so ein gemeinsames großes Projekt auf eine gewisse Art aufzugeben oder nicht aufzugeben, aber zu verändern und einer geht da raus, war natürlich ein großer emotionaler Schritt, über den ich auch lange nachgedacht habe und wir haben da auch zu dritt irgendwie lang drüber geredet, wie wir das machen wollen. Aber was auch für mich total spannend war, ich habe natürlich auch sowas von außen schon tausendmal mitverfolgt. Und man liest dann immer so die, wenn das bei einer großen Firma passiert, dann liest man immer so die Press-Releases, wo alle so sagen so, ja, wir wünschen uns aber alles Gute für die Zukunft und und man denkt immer so, ja klar, aber ihr hasst euch, als ob ihr euch nicht hasst. Warum würde man denn aus so einer Firma aussteigen, wenn man sich nicht hassen würde? Es läuft doch total Hammer bei euch, ihr habt doch so viel Geld damit zu verdienen. Natürlich müsst ihr in der Öffentlichkeit sagen, dass ihr euch gerne mögt, aber ihr hasst euch doch. Und ich kann wirklich ich habe ja da jetzt hier definitiv nicht meine PR-Hosen an gerade.
Ja.
Absolut sagen, dass ich aus dem Prozess gelernt habe, dass es auf jeden Fall bei uns und ich vermute jetzt in der Konsequenz auch bei ganz vielen so anderen Prozessen so abgelaufen ist, dass es wirklich einfach nur eine sinnvolle strukturelle Entscheidung, dass ich nicht mehr Teil von Grizzly Games bin, weil ich gerade keine Projekte mit Grizzly Games habe. Und ja, das war schön. Und ich bin tatsächlich auch stolz auf uns drei, dass wir da komplett ohne irgendwelche Animositäten und negativen Gefühle zueinander rausgegangen sind, weil es ja schon auch ein großer emotionaler Prozess ist.
Voll, total.
Und wir haben nach wie vor ab und zu, im Moment machen wir es ein bisschen unregelmäßig, aber wir haben unsere Grizzly Games Calls miteinander, wo wir zu dritt uns updaten, was gerade passiert und uns Feedback geben zu Projekten und so. Also ja, total der schöne Ausgang.
Wo arbeitest du jetzt eigentlich gerade? Also räumlich meine ich, weil ihr hattet ja vorher, ich weiß noch, vor langer, langer Zeit haben wir mal ein Interview gemacht über Islanders und das ist ja wirklich jetzt schon lange her. Und ich meine mich zu erinnern, da war das studentenbudig. Da wart ihr, glaube ich, im privaten Raum, sage ich mal, irgendwo unterwegs und habt da euer Spiel gemacht. Wo arbeitest du denn heute? Hast du denn Studio? Bist du daheim?
Ja, ich überlege gerade, ich versuche gerade, sorry, ich versuche mich daran zu erinnern, wo wir waren, als wir mit Islanders gequatscht haben, weil das ist ja auch eine lustige Erinnerung, weil das so mega
ja, da war
ist. Da waren wir entweder in der Uni, wir haben Großteile von Islanders haben wir aus der Uni rausgemacht tatsächlich und unsere Uni hat uns da super Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, aber wir waren auch viel einfach in unseren WGs und zu Hause im Wohnzimmer und so. Und jetzt tatsächlich Summerhouse und Pizza Possum ist, Thomas und ich haben einen Coworking Space zusammen. Im Chaos Berlin, kennst du das zufällig?
Du
ist da ehrlich? Schöne Weide raus an der Spree. Du
das
bist aber auch in Berlin, oder?
Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich noch nie. Ich habe 8 Jahre lang in Berlin gelebt, mittlerweile in Hamburg. Aber die Ecke kenne ich gar nicht.
Ja, das ist da so, ist lustig, weil das auch in Richtung von unserer Uni ist, aber nichts miteinander zu tun hat. Das ist so ein Künstler-Coworking-Kollektiv quasi, wo sehr viele auch so kreativ-handwerkliche Werkstätten sind. Deswegen hat es Thomas und mich da auch so ein bisschen hingezogen.
Ja.
Wir hatten erst ein gemeinsames kleines Büro, gemeinsam mit einer Grafikdesign-Agentur in Friedrichshain. Und dann ist es leider überflutet worden. Und dann haben wir das Chaos gefunden. Und das ist so ein cooles, da sind halt so Holzwerkstätten und eine Eisenwerkstatt.
Entschuldigung, ich muss ganz kurz fragen, also reden wir jetzt sinngemäß überflutet von Bürokratie und Post oder reden wir von Wasser?
Nein. Das ist ein dunkles Kapitel in der Entwicklungsgeschichte von Pizza Possum. Wir sind irgendwann, ich habe gegenüber von diesem Büro gewohnt und ich habe irgendwann sonntags einen Anruf bekommen und einer von den Leuten aus der Grafikdesignagentur, ein Freund von mir, hat gemeint, sag mal, kannst du mal ganz kurz ins Büro gehen? Ich habe gerade einen weirden Anruf bekommen von jemandem, der auch da im Haus ist, dass im Keller Wasser steht und einfach mal schauen, was da los ist. Und dann bin ich da hingegangen und das kann man sich wirklich nicht vorstellen, also das waren wirklich die dramatischsten Zustände, die ich, glaube ich, in der Wohnung bisher gesehen habe. Da war über das gesamte Wochenende, am Freitagnachmittag, hatte jemand in der Wohnung über uns irgendwie eine Dichtung beim Renovieren nicht vernünftig zugemacht von der Heißwasserleitung in der Dusche. Und dann ist das gesamte Wochenende über in diesem Badezimmer, wo auch der Boden raus war, das heißt, es ist einfach direkt zwischen Boden und Decke gelaufen, ist heißes Wasser gelaufen, was dann irgendwann am Sonntagmorgen oder so muss die Decke durchgebrochen sein bei uns im Büro. Und da sind die Luft in diesem, weil das auch heißes Wasser war, es ist alles sofort hoch an die Wände kondensiert. Die Luft, als ich in dieses Büro reingekommen bin, irgendwann Sonntag mittags oder nachmittags oder so, war wirklich wie in so einem Tropen-Schmetterlingshaus. Und dann bin ich da rein und er war an mehreren Stellen in verschiedenen Räumen, war die Decke durchgebrochen und das Wasser stand irgendwie 20 Zentimeter hoch und es lief überall runter. Wirklich ein unglaublicher Moment. Ja, und dementsprechend war dieses Studio dann für viele Monate nicht mehr benutzbar.
Und euer Equipment?
Das hat's ziemlich zerlegt, glaube ich.
Damals. Oh Gott, von was reden wir da? Also ein Laptop, der in der Mitte des Raumes lag oder wirklich, also?
Nee, es hat schon, also wir sind einigermaßen glimpflich davon gekommen, weil wir so, Thomas hatte sein MacBook mit nach Hause genommen übers Wochenende. Mein MacBook ist auf jeden Fall dabei geblieben. Aber ich glaube sogar ein Bildschirm hat es irgendwie wundersamerweise überlebt vielleicht auch nicht, kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern.
Ja, ja.
Im Endeffekt haben wir, glaube ich, es war einigermaßen glimpflich. Wir sind da beide so mit zwischen 1.000 und 2.000 Euro Sachen sind kaputt gegangen, die wir dann auch irgendwie von der Versicherung wieder zurückbekommen haben. Also es ging, und das Gute ist ja, weil bei Spieleentwicklung immer alles irgendwo auf dem Server liegt, wir haben gar keine Daten oder irgendwelche Arbeitssachen verloren.
Sehr gut, also glimpflich, ja, krass. Ja. Boah, okay, dann von hier aus der Wechsel, ne, in die neue Arbeitsumgebung und da habt ihr dann Pizza Possum noch fertig gemacht.
Da haben wir Pizza Possum fertig gemacht, genau. Und dann war das so ein bisschen ausgedehnter Prozess, weil Pizza Possum tatsächlich fast, also zu, sag ich mal, 95% fertig war, schon vor lange, lange bevor das dann letzten September rausgekommen ist, weil wir das Spiel quasi abgeschlossen haben zusammen. Und dann an unseren Publisher, wir haben Pizza Possum ja mit Raw Fury zusammen gemacht und released. Und die haben aber auch Teil von der Entwicklung übernommen. Die haben den Koop-Modus bei sich eingebaut und haben die Konsolenports gemacht. Und das heißt, es lag dann einfach, nachdem wir damit fertig waren, relativ lange noch bei denen. Und Thomas und ich haben tatsächlich in der Zwischenzeit sogar zwischen Pizza Possum und Summerhouse noch ein Spiel gemacht, was man auch auf Steam kaufen kann.
Oh.
was aber so ein lustiges kleines Geheimnis ist. Ich weiß gar nicht, ob ich verraten darf oder
ein wie Geheimnis. Das heißt. Vielleicht kannst du ja erstmal sagen, warum ist es überhaupt ein Geheimnis?
Ja.
Klingt ja erstmal kontraintuitiv, ne? Dass man sagt, man hat ein Spiel, aber will eigentlich gar nicht, ja, dass die Leute irgendwie es sehen.
Wir fanden das lustig. Wir hatten beide Lust, die Unreal Engine mal auszuprobieren und haben, ja, ein Spiel in der Unreal Engine gemacht und hatten so eine alte Projektidee, die wir aus der Prototyping-Phase von Pizza Possum noch rumliegen hatten, dann in der Unreal Engine umgesetzt. Und dann war das irgendwie fertig und es ist ein ganz, ganz bizarres Spiel geworden. Wirklich ein sehr weirdes Stück Software. Und irgendwie waren wir dann so, sag mal, sollen wir das nicht einfach auf Steam hochladen und niemand davon erzählen, dass es da ist? Weil wir irgendwie beide diese Idee, stell dir mal vor, du würdest eines Tages rausfinden, dass es von, keine Ahnung, Martin Scorsese oder so noch, also, oh Gott, wir, ja, sind nicht Martin Scorsese, aber das ist von irgendjemandem, den man cool findet, kreativ, da draußen noch ein so ein geheimes Projekt gibt, von dem man nie wusste, dass es existiert. Und irgendwie fanden, ja, wir es eine lustige Vorstellung, okay, komm, wir laden dieses Spiel einfach auf Steam hoch und erzählen niemand davon.
Also ich kann dir zwei Optionen anbieten, wenn du, mhm, magst. Die eine ist natürlich, du sagst, wie das Spiel heißt, dann bekommt das hier der auserwählte Kreis der Sonntagshörer von Okay Cool zu Gesicht. Oder die Alternative ist, du schreibst mir den Namen des Spiels jetzt in unseren gemeinsamen Chat und ich gucke mir das nur an und werde quasi anonym drüber sprechen.
Okay, lass uns das machen, das finde ich, glaube ich, gut. Ich finde das nämlich gut, wenn es weiter so eine kleine
Na gut, so eine, okay, Versteckung. Die Leute da draußen, die jetzt schon aufregend hier auf meinen Monitor drauf standen, ihr habt's gehört, ist nicht meine Entscheidung. Ich akzeptiere das. Okay, ich bin
bereit. Also aber auch total, warte, ich schicke dir den Link in unseren Chat, Gott, ganz kurz zu der. Zu der,
ich habe ganz schwitzige Hände jetzt, obwohl es ja eigentlich um gar nichts geht. Oh Mann, ey.
Es, okay, ist, okay, warte. Du darfst jetzt aber nicht gleich den Namen aus Versehen.
Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das wäre ja ein Dolchstoß.
Also natürlich ist das alles überhaupt nicht wichtig, wenn Leute rausfinden, was dieses Spiel ist. Das ist auch alles absolut in Ordnung.
Ich bin so gespannt.
Es ist irgendwie total gut. Ich finde total schön, dass es dieses Spiel da draußen gibt und es hat ein User-Review auf Steam und uns hat irgendwann, das Spiel ist sehr, sehr schwer, es ist ein sehr, sehr schweres Spiel. Und es ist aber total arbiträr schwer. Also es geht darum, Sachen, ich kann ja so ein bisschen anteasern, worum es geht. Es ist ein Spiel, bei dem es darum geht, sich Sachen zu merken.
Okay.
Und man muss sich ungefähr 1000 Gegenstände merken in einer spezifischen Reihenfolge. Aber man muss sie sich nicht einfach nur so merken, sondern man sieht die halt in einem bestimmten Level-Kontext und man muss sich merken, welche Gegenstände sind korrekt und falsch und bestimmte Kombinationen von den Gegenständen und so. Aber es ist wirklich sehr absurd, sich vorzustellen, dass jemand dieses Spiel durchspielen würde. Und Thomas und mein Traum war, dass wir dieses ultra weirde Spiel machen, einfach auf Steam hochladen und dass es vielleicht irgendwann eine Person gibt, die random über dieses Spiel stolpert und aus irgendeinem Grund darauf hängen bleibt und dieses Spiel fertig spielt, diese 1000 Gegenstände auswendig lernt und einfach for the lols dieses Spiel durchspielt. Und dann haben wir tatsächlich vor, ich glaube vor 2 oder 3 Monaten, riesen Shoutout, haben wir eine E-Mail bekommen von jemand, der gesagt hat, hey, ich wollte euch ganz kurz Bescheid geben. Es gibt jemand da draußen, der komplett auf eurem Spiel hängen geblieben ist. Es ist ein riesen Running Gag in meinem Freundeskreis geworden. Und ich habe das Spiel durchgespielt und ich habe die finale Sequenz gesehen und sie hat einen Bug.
Sehr gut. Das ist ja furchtbar.
Sie hat schon einigermaßen funktioniert, aber es gab auf jeden Fall lauter Bugs, weil das ganze Ding auch sehr, sehr unpolished ist.
Ja.
Aber siehst du, schaust du es gerade an?
Ich wollte gerade sagen, ich habe bisher noch nicht angeklickt. Ich wollte dir erstmal zuhören und werde jetzt quasi klicken und werde, ne, anonymisiert über meine Reaktion jetzt berichten. Mhm. Also ich klicke jetzt drauf. Das ist tatsächlich ein Anblick, den ich jetzt nach deiner Beschreibung so nicht erwartet hätte, tatsächlich. Okay, ich arbeite mich hier gerade durch die Screenshots. Wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so aussieht nach dem, was ich jetzt gehört habe. Und
beschreib mal, was du siehst.
Okay, also ich sehe eine abstrakte Welt quasi, in der wir uns befinden. Das ist so eine Welt, erinnert mich an so, wie beschreibe ich das denn? Ich hatte hier schon oft im Podcast in den letzten, um Gottes Willen, 4 Jahren, seit es den jetzt schon gibt, ganz viele auch Entwickler, Entwicklerinnen, die ganz frisch mit der Uni geendet sind und die als Abschlussprojekt Spiele gemacht haben, die gerne so ein bisschen, ne, sehr in die künstlerische Richtung gehen, viel mit abstrakter Architektur arbeiten, mit Negative Space. Es ist also Räume, die gar nicht befüllt sind und trotzdem irgendwie da sind. Und an das muss ich hier ganz doll denken.
100%. Es gibt absolute Abschlussprojekt-Vibes auf jeden Fall.
Nein, aber ne, versteh mich nicht falsch, das ist jetzt nicht
abwertend. Ich weiß aber, gemeint, das meine ich auch überhaupt nicht abwertend. Genau. Ich finde, dass die ja eine total schöne künstlerische Ästhetik oft haben.
Ja, voll. Und ich muss auch sagen, dass es hat schon so, wenn ich jetzt auch so nochmal so drüber laufen lasse, meinen Blick über auch die Steam-Store-Beschreibung und was man da so lesen kann, es hat tatsächlich den Vibe eines Spiels, auch der Preis ist sehr niedrigpreisig, das eigentlich nicht entdeckt werden möchte. Es ist wirklich, es fühlt sich an wie ein Easter Egg, das ich hier gerade geöffnet habe. Das ist ja echt ein ganz komisches Gefühl. Also es habt ihr gut hingekriegt.
Cool. Freut mich. Mal schauen, ob es noch irgendjemand findet. Ja, ist irgendwie okay. Ist einfach schön, dass es das gibt. Und tatsächlich, also diese ganze Narrative von da ist jetzt unser verstecktes Spiel auf Steam und so, die ist natürlich auch ein bisschen weniger so während dem Projekt entstanden, sondern im Nachhinein dachten wir dann, ey, das ist irgendwie lustig, dass es jetzt dieses versteckte kleine Game auf Steam von uns gibt. Währenddessen war das wirklich einfach ein, hey, wir haben diese alte Projektidee rumliegen, wir haben gerade ein kommerzielles Spiel gemacht, komm, wir machen ein Spiel, wo es einfach nur darum geht, wir lernen die Unreal Engine und wir machen was total strange ist und probieren ein paar Sachen aus. Ja, und das war irgendwie ein schöner Übergang zwischen Pizza Possum und was danach gekommen ist.
Ja. Wenn ich fragen darf, noch eine Frage dazu. Mhm. Wie viel Zeit etwa so steckt da jetzt drin, also wie viel Arbeit quasi in diese Richtung, das interessiert mich, habt ihr da jetzt reingesteckt und dann in ein Projekt gepackt, das quasi jetzt gar nicht erstmal gefunden werden soll? Wie aufwendig war das alles?
Ich versuche mich gerade dran zu erinnern, ob wir 1 oder 3 Monate daran gearbeitet haben. Ich bin mir relativ, ich bin so schlecht mit solchen Zahlen. Ich glaube, dass es, ich hoffe, es war 1 Monat. Weil es vernünftiger wäre, 1 Monat an sowas zu arbeiten, als 3 Monate. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, 3 Monate könnte man ja auch ein richtiges Spiel machen.
Nee. Ich sag dazu nichts.
Es könnte gut sein, dass es 3 Monate waren. Es könnte aber auch gut sein, dass es 1 Monat gewesen ist. Ich kann Thomas mal fragen, das können wir noch in den Shownotes dann nachreichen.
Ja, gerne. Abgefahren. Okay, alles klar. Dann von hier aus, jetzt ist dann wohl das nächste Projekt tatsächlich Summerhouse, ne?
Genau, ja.
Abgefahren. Das war dann jetzt. Ja.
Nee, frag du.
Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe nur nochmal mich jetzt, wollte ich laut fragen in deine Richtung. Jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie kam es denn jetzt dazu? Ich habe auch nochmal hier geguckt, das ist ja auch dann, also als Spielerfahrung, wie gesagt, ich habe es in der Abmoderation schon ein bisschen vorgestellt, bevor wir hier aufeinander getroffen sind, wie man sich's vorstellen muss. Es ist ja eine sehr spezifische Spielfantasie. Ich habe hier auch gerade nochmal die Steam-Store-Beschreibung, die fasst das auch nochmal schön zusammen. Die sagt hier, minimalistisches Aufbauspiel und eine Hommage, und das meine ich mit dieser spezifischen Spielvorstellung, eine Hommage an das Gefühl eines lange vergangenen Sommernachmittags. Das ist so eine persönliche Erfahrung, die quasi die Bühne baut für dieses Spiel, wo mich natürlich erstmal ganz klassisch interessiert, wie kommt es denn dazu eigentlich? Also ist es wirklich so, ich frage mal ganz naiv, ist es wirklich so, dass du eines Sommernachmittags durch die Welt liefst und dachtest, das als Spiel, grandios, oder kam man von der anderen Richtung und sagte sich, ey, so ein cozy Game, ne, wenn man so ein bisschen so Gebäude zusammenbaut in einer schönen Umgebung, das wäre toll und jetzt suchen wir uns noch eine Geschichte dazu, die wir dazu erzählen.
Hat das Sales Department sich das ausgedacht?
Genau, wie war es denn jetzt wirklich?
Ja, also die Origin-Story von dem Spiel ist, dass ich, nachdem wir das gemacht haben, haben Thomas und ich beide so ein bisschen überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter, was machen wir jetzt? Und ich hatte das Bedürfnis, so einen Palette-Cleanser zu machen, der irgendwie nochmal vielleicht auf eine unverkrampftere, weniger kommerzielle Art sich mit dieser Idee beschäftigt, was alleine zu machen. Und auch so ein bisschen inspiriert von Paul hatte damals The Block gemacht, so ganz, 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 ganz kleines Spiel, was so ein auch regelfreies kleines Aufbauspiel ist, was er in einer sehr, sehr kurzen Zeit entwickelt hat. Und ich dachte so, boah, ich fühle mich jetzt irgendwie gerade an einem Punkt, wo ich nachdem Pizza Possum abgeschlossen ist und nachdem wir da jetzt gerade dieses kleine Mini-Projekt gemacht haben, ich hätte Bock, mal ein paar Monate einfach an was rumzuspielen, ohne viel Druck zu verspüren. Und gleichzeitig habe ich glaube, Thomas und ich waren zusammen in Riga oder entweder wegen Pizza Possum waren wir ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wir waren in Riga zusammen auf einem Game Jam und sind durch die Stadt gelaufen und ich fand die Architektur so schön und habe darüber geredet, dass ich es total cool fände, ein Projekt zu machen, bei dem es sehr explizit um Architektur und aber nicht um so Meisterarchitektur, sondern eher auch um runtergekommene Häuser, die man jetzt nicht unbedingt fotografieren würde, wenn man dran vorbeiläuft, geht. Und habe gleichzeitig gemerkt, dass ich bei ganz vielen Projekten in der Vergangenheit immer wieder so kleine modulare Haussysteme gebaut habe. Gerade für Pizza Possum habe ich ein relativ aufwendiges System aus kleinen Modulen gebaut, woraus wir dann am Schluss das Level erstellt haben. und habe drüber nachgedacht, wie viel Spaß mir das gemacht hat, daraus das Level zu bauen. Und dass es eigentlich auch ein relativ cooles Spiel für andere Leute eventuell sein könnte. Und dann war das so, und ich habe da irgendwie Thomas von erzählt und der meinte so, hey, ja cool, spiel doch. Also hat mich einfach ermutigt in die Richtung, mach doch mal einen kleinen Prototyp davon. Und dann ist tatsächlich dieses Projekt super, super organisch einfach entstanden. Ich habe da so im Coworking Space relativ flott einen kleinen mini-interaktiven Prototyp für gebaut und dann dachte ich so, hey, das macht eigentlich Spaß, ich baue mal noch ein paar mehr kleine Bausteine dafür. Und bin aber sehr, sehr direkt, um auf deine Frage zurückzukommen, bin dann sehr, sehr direkt in diese spezifische Ästhetik reingegangen von, ich will, dass es sich anfühlt wie Sommer, ich will, dass es sich anfühlt wie Sommerferien, wie, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich aus einer Region in Süddeutschland, der Odenwald.
Ach, das ist ja bei mir in der Ecke. Ich komme Wertheim am Main, da komme ich her. Witzig.
Ja, lustig.
Ja, klar, das ist ja, ach toll, ja.
Und der Odenwald ist halt echt so eine sehr, sehr ländliche Region. Super schön, so für Wandern und sowas. Super unschön, wenn man 16 ist und sich fragt, was man machen soll mit dem Wochenende. aber vor allem halt so eine, ja, man von da, wo ich aufgewachsen bin, das Dorf, wo ich herkomme, hat 50 Einwohner. Und
Moment, jetzt muss ich fragen, wenn du es verraten willst, wie heißt das Dorf?
Rossbach bei Erbach.
Mein Gott, wir waren, na klar, da fuhr mein Schulbus quasi dran vorbei. Das ist ja abgefahren, um Gottes Willen. Wo, entschuldige, wir müssen kurz diese Tangente fahren, ist jetzt exakt interessant, nur für uns beide, aber ich muss trotzdem fragen, was waren denn so die, wo bist du zur Schule gegangen?
In Michelstadt.
Das kenne ich auch. Da sind wir, jetzt langsam kommen wir dann in unserer Dorfuniversum schon an die Grenzen meiner Welt quasi, aber das kenne ich alles noch. Kennst du, das letzte Frage für dieses spezifische Teil des Gesprächs, aber ist mir jetzt egal, kennst du Miltenberg und sowas?
Ja, total. Also Miltenberg ist schon eine Ecke von uns, habe ich das Gefühl. Ich war da nicht viel, aber ich kenne das. Also es ist auf jeden Fall Teil von meinem Aufwachsen-Kosmos.
Ja, da haben sich unsere Welten wirklich so eine Schulter an Schulter quasi, nicht wirklich überschnitten, aber so ganz knapp am Rande. Ach, das ist faszinierend.
Lustig. Aber dann kennst du ja auch diesen ganzen Kontext, dann weißt du, wie die Häuser da aussehen und dass es alles natürlich einigermaßen runtergekommen ist. Und sehr viel einfach irgendwelche alten Scheunen und irgendwelche alten Sandsteinwände und Holzfenster und was weiß ich. Und ich glaube, es hat mich einfach super geprägt. Und ich habe tatsächlich auch so im Laufe von meiner Spielekarriere gemerkt, dass ganz viel, was glaube ich für andere Leute von außen gesehen aussieht, wie Naturkitsch, oder, oh ja, das ist jetzt irgendwie diese Cozy Games Bubble, na klar, das machen alle, sich auf sowas beziehen, ist bei mir wirklich einfach so eine ganz, ganz organische, wenn ich mich hinsetze und ich nehme einen Stift in die Hand und ich zeichne was oder wenn ich Sachen mache, die sich auf meine so Grundaufwachsen, Kindheitsidentität zurückbeziehen, dann sind das halt Sachen, die in einem ländlichen Umfeld mit viel Natur und heruntergekommenen Fassaden stattfinden, weil so bin ich aufgewachsen.
Abgefahren. Das gibt dem Ganzen natürlich jetzt nochmal einen ganz neuen Charakter. Das ist auch gerade für mich, weil, ne, wie gesagt, wir kommen ja quasi aus derselben Welt heraus. Das ist ja hoch. Und da würde mich auch mal interessieren, bitte?
Ja, was dann, um da noch die Klammer zuzumachen zu deiner Frage davor. Natürlich sind solche Sätze wie die Hommage an einen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es formuliert haben, an einen Long Lost Summer Afternoon oder wie auch immer. Das sind natürlich Sätze, die formuliert man dann ganz spezifisch in Zusammenarbeit mit, jetzt hier habe ich mit Future Friends, mit einem kleinen Publisher zusammengearbeitet. Das sind keine Sätze, die man sich am Anfang von einem Projekt ausdenkt. Aber die, ich glaube, gutes Marketing und gutes Game Design passiert, wenn man das nicht drüber stülpt am Schluss, sondern wenn das ist schon die echte Emotion, die hinter diesem Spiel stand. Und dann packt man die am Schluss in eine Form, die gut kommuniziert ist und man sucht Wörter, die gut funktionieren und man verfeinert es mit Sicherheit auch noch in eine Richtung. Also ich habe da am Anfang, war nicht meine Idee, ich mache jetzt ein Spiel über das Gefühl von einem Sommernachmittag. Aber es war ganz klar, okay, ich habe irgendwie dieses Gebäudespiel und ich will, dass es in eine spezifische Richtung geht. Und die Referenzen, die ich mir am Anfang gesucht habe, waren irgendwelche Häuser in der französischen Countryside, weil wir da im Sommer manchmal hingefahren sind in Urlaub. Und es war schon sehr, sehr präzise so, okay, ich will dieses eine spezifische Gefühl. Ich will nicht einfach irgendein cutes Hausbauspiel machen.
Ja.
Ja, und das, von daher, ich glaube, da ist schon eine ehrliche Emotion dahinter, die dann aber natürlich durch so einen Sales-Marketing-Prozess durchgeht.
Ja, spannend. gerade vor dem Hintergrund des anderen Spiels, das wir quasi gerade geheimerweise entdeckt haben, wo entscheidest du denn, also ich würde es am liebsten unpersönlich formulieren, wo entscheidet man in der Spielentwicklung, aber ich glaube, weil das ja auch höchst subjektiv ist, frage ich mal genau nach dir, wo hast du denn entschieden, alles klar, das, was du hier gerade machst mit Summerhouse und so weiter, ist mehr als nur ein Projekt, mit dem man eben Spaß hat, wo man merkt, hier funktionieren Dinge, Dinge greifen ineinander über, es ergibt alles irgendwie Sinn. Und jetzt mache ich den Schritt zu, okay, ich glaube, das haue ich auf Steam irgendwann mal. Ich glaube, ich versuch's mal. Ich gucke mal, was passiert, wenn wir einen Publisher suchen und das wirklich auch verkaufen. Wo verläuft die Grenze, dass man eben diesen Punkt überschreitet von, das ist unser Projekt, mit dem wir viel gelernt haben, aber keine Ahnung, ob es jemand entdecken wird, ist auch egal, zu, alles klar, all in, hoffentlich klappt's, Leute.
Ja. gute Frage. Tatsächlich, also bei allen Projekten, die ich bis jetzt gemacht habe, komplett unterschiedlicher Prozess. Ich kann nicht sagen, dass ich da eine Herangehensweise zu habe. Superflight und Islanders war der Prozess, oh Gott, oh, das Semester ist fast vorbei, wir müssen schnell, lass uns das Spiel fertig machen, um dann festzustellen, hey, das Spiel ist einigermaßen fertig geworden, sollen wir es auf Steam hochladen und gucken, ob Leute es kaufen. Zu Pizza Possum war eine ganz, ganz klare Production-Line, da war halt von Anfang an am Thomas und ich uns hingesetzt und gesagt, wir machen ein kommerzielles Spiel zusammen in so und so vielen Monaten. Und jetzt überlegen wir uns, was dieses Spiel ist. Da gab es einfach nicht die Möglichkeit, kein Spiel zu machen, sondern da war dann halt, okay, der beste Prototyp, den wir finden, wird das Spiel. Zu Summerhouse war einfach so ein ganz organisches Reinslippen in dieses. Ich glaube, ich habe dann irgendwann ein ganz, ganz kurzes Videosnippet von einem meiner ersten Prototypen tatsächlich auch, der dann so ein bisschen Visuals hatte und da standen so zwei mini kleine Häuser nebeneinander und ein bisschen, vielleicht hat es schon wehendes Gras, vielleicht auch nicht. Hab den auf Twitter gepostet und dafür weil ich eine sehr, sehr kleine Twitter-Reach hatte, eine überraschend große Rückmeldung bekommen und dachte so, okay, krass, Leute connecten damit und mir macht es gerade total Spaß, daran zu arbeiten. Ich werde es auf jeden Fall veröffentlichen. Und dann, dass es dann zu so einem Projekt geworden ist, eigentlich wollte ich das ohne Publisher machen, um es bewusst sehr klein zu halten. Aber dann habe ich mit Future Friends, die kenne ich schon lange und so ungefähr jeder, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, hat auch schon mal mit denen ein Spiel gepublished. Dann habe ich mit denen gesprochen und die waren so, hey, wir fänden es irgendwie interessant, da mit dir dran zu arbeiten. Dann habe ich die mit ins Boot geholt und das total genossen auch. Und ja, das ist wirklich einfach sehr, sehr organisch von, ich probiere hier einfach was aus zu, okay, ich werde es auf jeden Fall veröffentlichen, weil es, also man verliert ja nichts, wenn man was auf Steam hochlädt, auch wenn es nur 10 Leute runterladen, zu, oh krass, das ist jetzt echt ein Projekt, wo plötzlich richtig viele Wishlists da sind und Leute nehmen das wahr und ich werde da jetzt einen kommerziellen Launch draus machen.
Ja.
Aber es ist sehr fließend passiert.
Ganz toll, Future Friends, Mitgründer Thomas Reisenegger war hier auch schon mal in mehrfachem Kontext zu Gast, ehemaliger, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile, Spielejournalist und jetzt eben super erfolgreich mit dem, was er da macht. Ich bin ich bin wirklich ganz großer Freund, wenn man das so sagen kann, von diesem Publisher, weil auch die, ich sag mal, die Ästhetik und auch Selbstinszenierung von diesem Studio ist komplett mein Großartig. Ding. Also vor allem Thomas arbeitet sehr viel mit Paint GIFs und das ist einfach, da geht mein Herz jedes Mal auf, das ist ganz toll. Aber auch
Thomas ist ein absolutes Marketing-Genie, muss man auch wirklich einfach sagen. Wirklich,
richtig kluger
nicht mal, man sagt sowas ja immer über die Leute, mit denen man arbeitet, aber das meine ich wirklich komplett so
ernst. Es stimmt,
ernst, ja.
Der ist halt nicht nur klug und kann das, was er macht, richtig gut, sondern der ist auch noch richtig sympathisch. Also da kommen einfach Dinge zusammen, man kann es ja gar nicht glauben. Also wirklich, das ist ganz spannend, was er da gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen so anstellt. Und ich glaube, er war auch einer der ersten 5 Gäste hier bei OKCOOL trifft vor 4 Jahren. Er war ganz
am Anfang cool, dabei. Wie schön. Ja, das kann ich echt auch zu 100% so unterschreiben. Das war auch der Grund, warum ich dann mit denen gearbeitet habe, weil ich die schon immer genauso wahrnehme, wie du die jetzt gerade beschreibst, aber nie die Möglichkeit hatte, weil nie ein Projekt da war, um mit denen zu partnern und dann dachte, boah, wie schön, hier ist jetzt was, wo das gerade passt. Let's go. Jetzt kann ich endlich mal mit denen arbeiten. Weil man formt und ja dann über so ein Projekt auch immer total schöne, enge Beziehungen zu Leuten, die man vorher nicht hatte.
Genau, und daran schließt eine Frage von mir, und zwar der Publisher davor bei Pizza Possum war ja Raw Fury, auch ein bekannter Publisher, viele, viele Projekte schon veröffentlicht, zuletzt zum Beispiel auch aus Deutschland kommen Domekeeper, also die kennt man auch, aber jetzt ist es eben ein anderer Publisher geworden und da wäre ich mal neugierig, Wie kam das denn? Du hast schon so ein bisschen angesprochen, ne? Du hast schon viel gehört von Future Friends und wolltest mit denen mal zusammenarbeiten. Gleichzeitig sagtest du ja auch völlig richtig, was ich mir auch schon gedacht habe. Wenn man mal mit einem Publisher zusammengearbeitet hat, entwickeln sich da ja auch Beziehungen draus. Weswegen meine Annahme war, naja, wenn man quasi bei Raw Fury schon im Vorderzimmer sitzt mit dem ersten Projekt, sagt man so, hey Leute, habt ihr kurz Zeit? Ihr habt das nächste Spiel schon auf der Kette. Guckt euch doch mal an. Wie war das denn?
Das war tatsächlich einfach eine Funktion von einerseits dachte ich, dass ich das wirklich ohne Publisher machen will und nur die Tatsache, dass Future Friends ich schon so lange Bock hatte, mit denen zu arbeiten und so dachte, boah, jetzt ist es endlich mal eine Chance, war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann am Schluss mich entschieden habe, doch mit einem Publisher zu arbeiten. Das heißt, den Grund gab es natürlich mit Raw Fury nicht, weil mit denen hatte ich davor schon gearbeitet und das hätte mich jetzt nicht dazu überzeugt, doch mit einem Publisher zu gehen. Und dann war es, glaube ich, für mich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, weiß nicht, ob es jetzt rückblickend noch so Sinn macht, aber als ich mich entschieden habe, mit Future Friends zu arbeiten, war das Spiel immer noch super, super klein und war so ein, hey, ich mache jetzt hier irgendwie 6 Monate was und dann haue ich das raus und dann gucken wir mal, was passiert, Projekt. Und das hat sich für mich so angefühlt, Raw Fury ist ja einfach eine ganz andere Größe von Unternehmen als Future Friends. Die sind, glaube ich, an die 100 Leute, 2 Studios, riesig groß, die können riesige Budgets bewegen, wenn sie wollen und so. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das macht nicht so richtig viel Sinn, da mit meinem winzig kleinen Haus-Solo-Projekt bei Raw Fury zu publishen, weil die natürlich dann einfach größere Prozesse haben. Da sitzen mehr Leute in jeder Entscheidung drin und ich wollte was machen, was ganz, ganz klein und flexibel und schnell ist. Und was vor allem auch, ich glaube, für mich hatte auch einen Teil damit zu tun, ich wollte, dass das Spiel nicht den Druck hat, Geld wieder reinzubringen, was vorher großartig ausgegeben wurde. Und wenn man so einen riesigen Prozess wie Raw Fury in ein Publishing mit reinbringt, das kostet natürlich by default immer Geld. Und dann hast du halt sofort ein Budget, was das Projekt erstmal wieder ein Break-Even schaffen muss und so. Und das hat sich für mich angefühlt wie, okay, das ist, glaube ich, einfach nicht das richtige Projekt für überhaupt irgendeinen Publisher, aber vor allem nicht für so einen großen Publisher wie Raw Fury. Aber jetzt auch wieder, klingt jetzt auch wieder nach einer PR-Antwort, dass es da keine negativen Gefühle gibt. Dabei ist tatsächlich auch einfach die Tatsache, dass wir ich habe dann auch mit den Leuten bei Raw Fury darüber geredet. Jonas, der Gründer von Raw Fury, hat mich irgendwann angeschrieben und meinte, hey, soll man, lass doch mal einen kleinen Call machen, lass uns mal unterhalten, wieso hast du das nicht mit Raw Fury veröffentlicht? Also auch überhaupt keine Feindseligkeiten oder so. Ja.
Ja, also das, was du beschreibst, ich finde das klingt auch total nachvollziehbar, also diesen Gedankengang und so, deswegen habe ich das jetzt gar nicht hinterfragt, weil das ergibt total Sinn, finde ich, dann diesen Schritt zu gehen. Jetzt habt ihr es ja mit Future Friends zusammen veröffentlicht. Du hast zu Beginn des Gesprächs das schon so kurz durchscheinen lassen, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar hast du gesagt, als dann das Spiel erschienen ist und die ersten Reaktionen kamen, ne, und ich habe es hier gerade nochmal vor mir, jetzt eine Woche ist es erschienen, 569 Steam-Reviews, äußerst positiv sogar. Viele Leute teilen ihre Kreationen auf sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Und das hattest du zu Beginn unseres Gesprächs beschrieben, schon als eine Überraschung. Und da würde ich gerne nochmal reingehen. Ist es denn tatsächlich so? Also sitzt man dann da oder saßt du dann davor und hast dann gedacht so, okay, es könnte in jede Richtung gehen? Oder hattest du schon gehofft, alles klar, wir haben hier ein Spiel, haben wir jetzt auch noch mal Zeit reingesteckt, mit dem Publisher zusammengearbeitet, der sein Werk auch versteht. Es sollte eigentlich schon alles gut gehen. Also da würde ich gerne noch mal hören, wie hast du denn diesen Release dann tatsächlich erlebt?
Ja, das ist voll die spannende Emotion. Das ist voll schön, jetzt so direkt nach dem Release mit jemandem darüber zu reden, weil man noch so die echten ganzen, die richtigen Emotionen dazu hat. Ich finde, sowas vergisst man ja total schnell. Wenn du mich jetzt fragst, wie war die Emotion beim Islanders Release, habe ich nur noch Fake Erinnerungen im Kopf, glaube ich. Wir wussten, also ich kann ja mal so ein bisschen Zahlen irgendwie auch sagen und so ein bisschen erzählen, wie man die als Entwickler interpretiert. Also die große Zahl, die man als Indie-Entwickler anstrebt auf Steam, sind die Wishlists vor dem Release. Man versucht, so viele Wishlists anzuhäufen, wie es irgendwie geht, weil der Steam-Algorithmus, also weil einmal natürlich, wenn das Spiel rauskommt, werden Leute bekommen einen kleinen Reminder, dass es rausgekommen ist, die das auf ihrer Wishlist haben. Aber der Steam-Algorithmus und die Visibility innerhalb vom Steam-Store hängt ganz stark davon ab, wie viele Wishlists man hat. Und wir hatten vor dem Launch, ich glaube, am Launchtag hatten wir 70.000 Wishlists, was für so ein kleines Spiel eine sehr, sehr gute Zahl ist. Da waren wir super glücklich mit. Und dann gibt's da immer so Faustregeln. Dann gibt's irgendwie so von, man verkauft in der ersten Woche ungefähr so viele Copies wie 0,5 mal die Wishlists, die man hat. Also da wäre dann 35.000 in der ersten Woche so das Ziel gewesen. Da gibt es aber alle möglichen Zahlen. Und tatsächlich ist ein Trend in den letzten Jahren, dass diese Forecasts immer ungenauer werden. Dass man, ich weiß nicht, woran es liegt, ist irgendwie einfach eine Tatsache, dass man immer schwerer sagen kann, okay, du hast so und so viel Wishlists, du wirst einen so und so erfolgreichen Launch hinlegen. Das war, als Islanders rausgekommen ist, noch ähnlich oder klarer abzusehen. Das heißt, wir waren in so einer Situation, okay, 70.000 Wishlists ist für, gerade für was dieses Spiel ist, super, super gut. Wir hatten das Ziel, mit 20.000 Wishlists zu launchen, als wir die Marketingkampagne angefangen haben. Das heißt, da hatte das Spiel die Überwartungen total übertroffen und wir waren super glücklich mit der Ausgangsposition. Aber waren einfach ehrlich in so einer Position von mal gucken, in was für eine Richtung es geht. Könnte jetzt sein, dass es sehr gut performt auf dem Rücken von diesen 70.000 Wishlists, kann aber auch immer noch relativ enttäuschend werden. Und ich hatte dann so in meinem Kopf, habe ich immer gedacht, alles, was mehr als 20.000 verkaufte Einheiten in der ersten Woche sind, wäre für mich ein Erfolg. Ja, alles, was weniger als 20.000 ist, wird dann so langsam, dass ich denke, ah ja, okay, wäre schon schön, wenn es besser gelaufen wäre. Und dann ist es tatsächlich einfach, wir sind jetzt gerade bei, wahrscheinlich sind wir bei knapp 70.000 verkauften Einheiten jetzt.
Boah.
Was einfach wahnsinnig viel mehr ist, als ich mir wirklich in meinen wildesten Träumen erhofft hätte. Das hat irgendwie auf der Plattform, auf Steam, mega die gute Dynamik entfaltet. Keine Ahnung, was da die Faktoren sind, woran das liegt. Aber dass man 100% von seinen Wishlists in der ersten Woche umsetzt, also wir haben ja jetzt quasi so viele Einheiten verkauft, wie wir Wishlists hatten, das ist tatsächlich sehr außergewöhnlich gut für einen Launch.
Boah,
mega toll, wirklich. Ich bin over the moon, was diese Zahlen angeht. Super, super schön.
Ich visualisiere das ja nach wie vor seit Jahren immer so, ne? Wir alle haben gesehen, Herr der Ringe 2, wir sahen die Uruk-Hais vor Helms Klamm, den Kameraschwenk und laut, Moment, ich habe einen Punkt, und laut Buch standen da 10.000. Ja. Und ich weiß noch, im Kino dachte ich mir damals, ich habe noch nie so viele, also das sind wirklich viele von diesen Gestalten. Und das ist jetzt das Siebenfache der Uruk-Hais vor Helms Klamm, die haben alle Summer ausgekauft. Das sind richtig viele.
Da habe ich jetzt...
Naja, also es ist ja richtig.
Ich habe sofort eine Rückfrage. Haben wir denn Infos dazu? Hat Peter Jackson bei dieser CGI-Helmsklamm-Belagerung, stehen da 10.000 Uruk-Hai visuell oder stehen da 600.000, weil er schön, findet, dass es besser so aussieht wie 10.000?
Ich bin froh, dass du fragst. Wir sind ja kurz vorm Wochenende jetzt. Das wird mein Projekt für die nächsten beiden freien Tage, diese Szene zu nehmen und händisch durchzuzählen, wie viele da wirklich stehen. Ich darf keine Freizeit haben, deswegen ist das mein Projekt
Let's für go. Wochenende. Let's go. Fängst du vorne an? Ich fange hinten an, ganz hinten, wo da Gandalf runtergeritten kommt, dieser Hügel. Und dann zählen wir beide bis zur Mitte und sagen uns am Montag, wie viele Uruk-Hai wir gezählt haben.
Aber ohne Witz, das ist ja wirklich eine beeindruckende Zahl. 70.000, selbst vorhin, als du eben gesagt hast, 20.000 weniger, das wäre schon so ein bisschen so, naja, ne, ich verstehe komplett, woher der Satz kommt, ergibt alles Sinn. Aber wenn man dann auch nochmal drüber nachdenkt, selbst das sind ja absurd viele Menschen.
Ja, absolut. Das ist ja alles auch immer genau das. Muss man aufs Gut, dass du das nochmal sagst. Das ist ja auch ein wahnsinnig hohes Erwartungsniveau. 20.000 Einheiten zu verkaufen ist ja totaler Wahnsinn. Bei einem Spiel, von dem man dachte, dass man das als Palette Cleanser nach 3 Monaten irgendwie auf Steam veröffentlicht und halt einfach für sich gemacht hat.
Ja.
Absolut.
Vielleicht können wir das noch so nehmen, so zum Ende hin, weil mich das wirklich brennend interessiert, diese ganze Sache mit den Cozy Games und jetzt auch diesem Erfolg von diesem Spiel. Man sieht das ja in der Vergangenheit immer mal wieder, dass Spiele dieser Art, jetzt nehme ich auch zum Beispiel von Paul The Ramp mit rein oder auch Thronefall von Crystal Games, das sind alles Spiele, die so reduziert sind in ihrem Umfang auf eine Weise, in ihren Spielmechaniken, oft auch Spiele, die eine zentrale Mechanik haben und die dann einfach wirklich tief geht oder ausdifferenziert wird, aber wirklich in jeder Hinsicht eigentlich minimalistische Spiele, die aber, was man ja immer wieder sieht, wahrscheinlich auch ist der Eindruck ein bisschen getrübt, weil man vor allem natürlich von den erfolgreichen Titeln hört, aber nichtsdestotrotz, die sind wirklich erfolgreich. Gerade dann auch, weil das dann Spiele sind, die haben jetzt nicht so hohe Produktionskosten wie die Giganto-Spiele da draußen. Das heißt, man kommt auch schnell wieder auf einen grünen Zweig mit den Erlösen. Ist das so etwas, von dem du glaubst, jetzt als Entwickler mit Einblick in die Branche und all dem, das ist jetzt gerade so eine Phase, Leute haben einfach Bock auf diese kleineren Spiele, vor allem auch im Kontrast zu diesen Riesenproduktionen da draußen. Wir alle werden auch älter, haben weniger Zeit, freuen uns über diese Mini-Dinger. Oder ist das gerade, ist das ein Trend, der auch irgendwann wieder vorbei ist? Also hast du da ein Gefühl zu?
Ja, ich bin ganz, ganz stark der Meinung, dass das nicht vorbeigeht, dass das kein kleiner Trend ist, ja, sondern dass wir eher mehr davon sehen werden, weil diese riesigen, gigantischen Produktionen, da, also meine Theorie dazu ist, dass die Art, wie Videospiele funktionieren, ist ja historisch gewachsen aus den Studios in den späten 80ern, frühen 90ern, wo Spiele gemacht wurden. Mhm. Und die wurden an ein bestimmtes Publikum vermarktet. Und dieses Publikum waren halt Hardcore-Game-Fans, weil man am Anfang eine sehr, sehr hohe Kosten einfach hatte, um überhaupt ein Gaming-System zu Hause stehen zu haben, musste man an Hardcore-Fans machen. Und auf dieser Geschichte sind Studios gewachsen, die sehr, sehr gut da drin sind, diese riesigen Spiele für Hardcore-Fans zu machen. Und deswegen sind die ganzen Großbudget-Produktionen, die wir kennen, sind für 150 Stunden Spielzeit ausgelegt und größer, weil diese Studios gut da drin sind und weil das wahnsinnig schwer ist, so ein Studio umzuschwenken, wenn man mal seine ganze Pipeline zusammen hat und man hat sein ganzes Team angestellt und die sind alle spezialisiert darauf. Aber ich glaube, es gibt einen riesigen Markt an Leuten, die gerne Spiele spielen würden, die nicht 150 Stunden dauern. Mhm. Weil wenn ich mich so umgucke in meinem Freundeskreis, es gibt so viele Leute, die eigentlich das Bedürfnis haben, sowas ab und zu mal zu machen, irgendwie mal so ein bisschen zu zocken, die aber einfach keine Produkte da sehen für sie und die, wenn sie sich auf Steam anmelden, das ist ja immer noch so, wenn man sich auf Steam anmeldet, die ganzen Sachen, weil wir uns in dieser Szene auskennen, wir wissen, dass es ganz viele von diesen kleinen, cozy-artigen Spielen gibt, aber wenn ich mich jetzt neu anmelde als Steam-User, dann sehe ich ja erstmal, werde ich erschlagen von 1000 Sachen, die 200 Stunden dauern, um die durchzuspielen. Und ich finde, wenn man sich gerade auch so in der AAA-Industrie umschaut, sieht man im Moment eher einen Trend zu mal gucken, wie sustainable das überhaupt ist, weiterhin diese riesigen Spiele zu machen und ob da nicht irgendwann ein Umdenken auch bei größeren Budgets stattfinden muss, dass Spiele tendenziell eher kleiner werden müssen und fokussierter und ja, einfach breiter spielbar für ein größeres Publikum, was vielleicht nicht so viel Zeit in ein Spiel versenken will. Von daher, ich bin fest davon überzeugt, dass das eher mehr als weniger wird.
Hochspannend, hochspannend. Ich verfolge das mit großem Interesse, nicht nur was du und ihr macht, sondern auch überhaupt diese ganze Welt der kleineren Spieler einfach, die aber ja auch so oft, ich habe schon gesagt, so klug designt sind, wo man dann merkt, so auch bei Thronefall, ich komme die ganze Zeit drauf, weil das war für mich auch echt so eine Überraschung, jetzt wer es nicht kennt, so eine Art ja Tower Defense, man baut da ein kleines Bürglein auf und in der Nacht kommen dann fiese Gestalten, die muss man abwehren und das ist so leicht zu erklären und in einem Satz beschrieben und dann sitze ich da echt so, also absurd viele Stunden davor und spiel mir da den Geist aus dem Körper und denke mir dann, das ist ja eigentlich genial. Also es ist so eine einfache Formel und genau wie bei dir auch, ne? Summerhouse, ich habe zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, ich dachte, das ist schon nett. Ich wusste das schon, dass mir das gefällt hier. Ich stecke da meine Sachen zusammen und dann habe ich da ein schönes Häuschen. Aber wie ich dann Abstände gezählt habe zwischen Säulen, Pixel für Pixel und mit einer Begeisterung, nicht weil das Spiel mir das gesagt hat, sondern ich wollte das. Habe ich mich auch gefragt, also Dom, was ist denn los hier? Das ist ja fantastisch.
Ja, ja, und genau das, ich stimme dir 100% zu. Ich glaube, das ist Eleganz eigentlich, dass die Spiele so simpel sind und nicht ein Mangel an irgendwas.
Toll. Ich freue mich. Ich freue mich, dass Spiele wie deines ja so einen Erfolg hat und ich drücke einfach die Daumen weiter für alles, was da noch so passiert und bin froh, dass wir hier mal zusammengefunden haben zu diesem ja wirklich ganz besonderen Moment. Du hast völlig recht. Eine Woche nach Release, dass ich jetzt hier so ein bisschen deine Stimmung einfangen konnte. Ich habe mich sehr gefreut. Du, vielen Dank dafür.
Ich mich auch. Ganz vielen Dank, Dom. Es war super schön.
Ja, vielen Dank an Friedemann und an euch da draußen für eure Zeit und das Zuhören. Ich fand das ganz schön. Ich habe mit ihm dann nochmal ganz kurz gesprochen, als das Band dann quasi angehalten war. Und hat er auch gemeint, das war das erste Interview, das er jetzt geführt hat nach Release des Spiels und auch schon sonst seit geraumer Zeit. Und das ist natürlich toll. Hat mich gefreut, dass er dann die Zeit hier so genossen hat. Und wie gesagt, ihr hoffentlich auch. Wenn dem so ist, wie immer, der Hinweis, ihr könnt Okay Cool bei Apple Podcasts, Spotify und Co. mit Sternchen bewerfen, um Gottes Willen, die Sternchenpolizei? Schnell, bevor sie uns erwischen, bewertet diesen Podcast mit der Maximalwertung und vielleicht überlegt ihr euch auch Okay Cool finanziell zu unterstützen bei Steady. Ermöglicht Gespräche wie diese und viele weitere. Herzlichen Dank, ich muss los.